Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mit Sandra Stalinski herzlich willkommen. Wo unterschiedliche Religionen aufeinandertreffen, gibt's häufig Konflikte. Das ist zumindest eine weit verbreitete Wahrnehmung. Und tatsächlich gibt's ja viele Beispiele, wo Angehörige von verschiedenen Religionen sich anfeinden. Aber es gibt natürlich mindestens genauso viele Beispiele, wo das Gegenteil der Fall ist. Wo Menschen unterschiedlichen Glaubens sich gegenseitig bereichern, voneinander lernen oder wo durch den Austausch was ganz Neues entsteht. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Es gibt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so gut wie niemanden, der oder die nicht Yoga macht oder es zumindest schon mal für eine Zeit gemacht hat. Yoga ist hierzulande unglaublich verbreitet. Es gibt zig Varianten von Ashtanga oder Kundalini-Yoga über Faszien-Yoga, Power-Yoga oder Lach-Yoga. Mit dem eigentlich spirituellen hinduistischen Ursprung dieser uralten Körperlehre haben viele dieser Varianten nur noch wenig bis gar nichts zu tun. Und jetzt ist noch eine andere Variante dazu gekommen, von der ich vorher auch noch nie gehört hatte, nämlich christliches Yoga. Wie das geht? Klaus Deuser erklärt's.
Aus eigener Erfahrung in der Familie weiß die vierfache Mutter und Yogalehrerin Pia Wick, um seelische belastende Probleme zu verarbeiten, bedarf es nicht nur der Seelsorge, es braucht auch Antworten für den Körper, um wieder gesund zu werden.
Wir kommen ja aus einer sehr rationalen Gesellschaft und immer mehr wendet sich die Gesellschaft dem Körper zu. Also man hat gemerkt, da kann man einfach nochmal ganz viel an sich machen.
Für und mit dem Körper, um die Seele zu erreichen. In enger Zusammenarbeit mit HochschullehrerInnen, der evangelischen sowie der katholisch-theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum sowie PfarrerInnen und KörpertherapeutInnen entwickelte Pia Wick ein Konzept, um Menschen durch Yoga ganzheitlich das Evangelium nahezubringen.
Man kann da wunderbar auch ein Bibelwort einfügen, um diesem Bewegungsangebot auch eine seelsorgerliche Note zu geben.
Auf dieser Grundlage gründete die gebürtige Schweizerin im nordrhein-westfälischen Witten das Seela-Institut für christliches Yoga. Den Körper, Psyche und Glauben, betont die 57-jährige Pia Wick, beeinflussen sich gegenseitig. Insofern sei es an der Zeit, dem Glauben eine verlorene Dimension zurückzugeben, und zwar die des Körpers.
In der Bibel wird ja sehr viel davon gesprochen, dass wir Geschöpf Gottes sind. Und das sind wir mit Leib und Seele. Eben auch mit dem Leib. Und gerade in der christlichen Tradition wurde der Körper außen vor gelassen. Der Körper spielte gar keine Rolle mehr. Dabei hat Jesus Menschen berührt und dem wieder nachzuspüren, diesen heilsamen Berühren von Jesus nachzuspüren, das macht das christliche Yoga aus.
Ihre Kurse finden in Witten oder in Kirchengemeinden in der Region statt. Via Zoom können Interessenten auch online daran teilnehmen.
Auf die Online-Teilnehmer gehe ich nach der Stunde individuell ein.
Zu den Teilnehmenden vor Ort gehört auch Annette Kareev. Christlich gelebt, sagt die Pianistin, habe sie immer schon, nur eben ohne Kirchgängerin gewesen zu sein. Zum christlichen Yoga hat sie gefunden, als ein naher Angehöriger schwer erkrankte und sie Halt benötigte. Näher zu sich sei sie dabei gekommen, vor allem durch die begleitenden Worte zu den Yoga-Übungen, wie etwa aus Psalm 46, in dem es heißt, sei still und erkenne, dass ich der Herr bin.
Aber die Worte wirken natürlich auf den Körper, indem man dann sich dieser Übung anders überlässt, also noch intensiver in diese Übung hineingeht.
Nur wer auch mit seinem Körper zu Ausgeglichenheit und Belastbarkeit finde, könne auch stark genug für die Nächstenliebe sein, merkt Pia Wick an. Und darum stellt sie jeder Übung ein Bibelzitat voran, so auch für eine Yoga-Einheit zur Entlastung des Trapezmuskels im Schulterbereich.
Das Joch ist sanft und die Last ist leicht. So geht es im Matthäus, im Heilandsruf. Also das Joch, was auf den Schultern liegt, das symbolisiert all das, was uns belastet. Und tatsächlich, da wo das Joch liegt, liegt ein Muskel, der unglaublich stark auf unsere seelischen und auch geistigen Belastungen reagiert. Der zieht sich zusammen und deshalb haben wir alle haben wir Nacken- und Schulterprobleme und da möchte Jesus hineingreifen. Und da ist eben dieses körperliche, geistig-seelische sehr gut miteinander verbunden.
Das christliche Yoga umfasse bewährte Übungen, die die Muskelgruppen und Wirbelsäule durchbewegen. Ob sie nun Adler, herabschauender Hund oder Sonnengruß heißen. Dass es dabei auch auf entsprechende Atemübungen ankommt, exerziert Institutsleiterin Pia Wick an einem Beispiel vor.
Komme in den Vierfüßlerstand. Gehe hier ausatmend in den Katzenbuckel. Und einatmend in den Pferderücken. Ausatmend in den Vierfüßler.
Übungen, aus denen auch Pfarrerin Adelheid Nesirke gerade durch die begleitenden Bibelworte Entspannung schöpft.
Wir entdecken die biblischen Texte, die wir vielleicht sogar schon, ich sage jetzt mal, unserem Konfirmationsunterricht kennen, nochmal neu durch den Körper und plötzlich gibt es eine neue Verstehensdimension.
Dazu zählt sie unter anderem: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, aus Matthäus 11. Texte, die durch die körperliche Umsetzung für Pfarrerin Nesirke eine Tiefe bekommen, die sie selbst, wie sie sagt, in einer Predigt mitunter nur schwer vermitteln könne. Christliches Yoga, bringt sie es auf den Punkt, sei eine Art von Bibelarbeit mit dem Körper. Eine Bibelarbeit, die sie weitertragen möchte.
Also ich fände ja ganz wichtig, dass wir nicht nur in die Gesellschaft damit gehen, sondern dass wir innerkirchlich eine Art Reformation anstoßen, weil es so ein Geschenk ist, dass wir aus der Bibel Worte nehmen können und sie mit unserem Körper verbinden können. Und der Körper ist unser Alltag.
Nach 20 Dienstjahren als Pfarrerin wird sich Adelheid Nesirke darum in den nächsten 2 Jahren zusätzlich zur Lehrerin für christliches Yoga am Institut in Witten ausbilden lassen.
Yoga und Bibel, ungewöhnliche Kombination, aber es scheint zu funktionieren. Es gibt immer wieder politische Debatten und Entscheidungen, bei denen die Stimme der Religionen, also die Meinungen von Religionsvertretern, gefragt sind. Meistens dann, wenn es um ethische Fragen geht. Die Frage zu einem selbstbestimmten Lebensende zum Beispiel, Stichwort Sterbehilfe, oder die Frage, wann und wie überhaupt Leben anfängt und wer das entscheiden darf. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch diskutieren wir das gerade. Wobei, stimmt das eigentlich, wenn ich sage, die Meinung von Religionsvertretern ist gefragt? Oder sind es nicht vielmehr in erster Linie die beiden großen christlichen Kirchen, die da durch ihre professionelle Lobbyarbeit und die guten Kontakte zur Politik mitmischen? Wie und wie stark kommen eigentlich andere Religionsgemeinschaften, insbesondere die jüdische und die muslimische, in diesen Debatten vor? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Mira Sievers. Sie ist muslimische Theologin und Juniorprofessorin für islamische Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo, Frau Sievers.
Hallo.
Ich gebe die Frage mal direkt an Sie weiter. Finden muslimische und jüdische Stimmen genügend Gehör in den politischen und öffentlichen Debatten zu diesen wichtigen Lebensfragen?
Ich würde Ihnen auf jeden Fall zustimmen, dass die christlichen Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, wesentlich mehr Gehör finden. Und deswegen würde ich sagen, ja, es gibt dann noch ein unerschlossenes Potenzial, das noch einbezogen werden könnte.
Woran liegt das, dass die nicht so stark gehört werden? Werden sie nicht gefragt? Also zu Anhörungen im Bundestag zum Beispiel, zu solchen Themen, werden die da gar nicht erst eingeladen oder bringen sie sich vielleicht auch selbst einfach nicht genug ein?
Also mit Blick auf die islamische Theologie würde ich sagen, dass beides der Fall ist. Also auf der einen Seite ist es so, dass die islamische Theologie ja noch ein junges Fach ist, also etwas mehr als 10 Jahre. Das heißt, dass einfach auch die Anzahl an TheologInnen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen und die auch entsprechend spezialisiert sind, wesentlich geringer ist als bei den christlichen KollegInnen. Das heißt, natürlich können die sich jetzt nicht im gleichen Maße einbringen. Aber auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass auch das Bewusstsein darüber, dass es jetzt neben christlichen EthikerInnen beispielsweise auch muslimische Stimmen gibt, das wächst auch erst langsam. Ich würde sagen, es wächst, also ich bin da ganz hoffnungsvoll, aber es wächst langsam.
Was haben denn diese Stimmen, muslimische, beispielsweise jüdische Stimmen, was haben die denn nochmal Spezifisches und Bereicherndes in solche Debatten mit einzubringen, was vielleicht, ich sag mal ein bisschen polemisch, die christlichen Kirchen ist ja auch irgendwie Religion, was die eben nicht einbringen können?
Ja, also vor allem würde ich sagen, geht es jetzt nicht darum, dass es da jetzt die eine Position gibt, die jetzt unbedingt eingebracht werden muss, sondern ich würde sagen, in einer multireligiösen Gesellschaft ist es wichtig, wirklich auch ein angemessenes Gesamtbild zu bekommen. Also wir sprechen jetzt in einer Stadt wie Berlin. Hier gibt es ungefähr, die Zahlen sind schwer exakt zu bestimmen, 300.000 MuslimInnen. Das ist eine ähnliche Größenordnung, wie es KatholikInnen in dieser Stadt gibt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass auch aufgrund der institutionellen Grundlagen, die dann jeweils dahinter stehen, eben es ein sehr unterschiedliches Bewusstsein darüber gibt, welche Positionen jetzt von Angehörigen dieser Religion vertreten werden. Deswegen würde ich sagen, ist es vor allen Dingen wichtig, auch muslimische Stimmen und auch die Stimmen kleinerer Religionsgemeinschaften mit einzubeziehen, um eben ein vollständiges Bild zu bekommen.
Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die interreligiöse Forschung. Jetzt haben Sie vor kurzem ein Buch gemeinsam mit einem jüdischen Kollegen und Rabbiner veröffentlicht, eben zu solchen medizinethischen Fragen, wie ich sie eingangs schon angesprochen habe. Warum haben Sie sich eigentlich einen jüdischen Kollegen ausgesucht?
Das ist tatsächlich erstmal aus einer Praxissituation entstanden. Also wir sind in verschiedenen Kontexten miteinander ins Gespräch gekommen und haben dann gemerkt, das könnte interessanter sein, sich hier einmal intensiver und über einen längeren Zeitraum zu unterhalten. Und dann, ja, tatsächlich ist es so, dass gerade über medizinethische Fragen ins Gespräch zu kommen, bringt einen sehr stark zu den Grundfragen, zu religiösen Grundfragen, also Fragen des Menschenbilds, Fragen danach, was Leben und Tod eigentlich sind, wie das in den beiden religiösen Perspektiven dann verstanden wird. Und ja, man kommt gleichzeitig eben an gesellschaftlich äußerst relevante Fragestellungen.
Aber das hätten Sie ja auch mit einem christlichen Kollegen, einer christlichen Kollegin machen können. Warum denn muslimisch-jüdischer Dialog in dem Fall oder Zusammenarbeit?
Da haben Sie recht. Ich würde sagen, insgesamt in der islamischen Theologie passiert das unglaublich häufig. Also Gespräche mit christlichen KollegInnen. Das jüdisch-muslimische Gespräch ist jünger im deutschen Kontext als jetzt beispielsweise der christlich-islamische Dialog oder auch der christlich-jüdische Dialog, aber zunehmend von Bedeutung. Man hat nicht vielleicht diese gleiche Geschichte und Erfahrung, aber immer mehr entsteht ein Bewusstsein dafür, dass Judentum und Islam eigentlich viele Erfahrungen teilen. Sowohl Erfahrungen innerhalb der deutschen Gesellschaft, das heißt, dass man aus einer Minderheit heraus sich in den gesellschaftlichen Diskurs einbringt, aber auch durchaus religiöse Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten, die hohe Bedeutung des Rechtsdiskurses, die hohe Bedeutung der Schriftauslegung, eine lebendige Gelehrtenkultur. Und diese Gemeinsamkeiten führen dazu, dass teilweise muslimische und jüdische Stimmen feststellen, dass das Gespräch unglaublich fruchtbar ist und auch Spaß macht.
Und was hat es dann für einen Mehrwert in gesellschaftlicher Hinsicht, also im Vergleich dazu, dass jeder sich getrennt voneinander einbringt in diese Diskurse?
Also ich würde sagen, das liegt auf verschiedenen Ebenen. Ein Mehrwert, der sozusagen unmittelbar inhaltlich ist, ist, dass teilweise bei der Betrachtung dessen, was jetzt der andere oder die andere sagt, man auch besser den eigenen Kontext verstehen kann. Also nehmen wir mal das Beispiel Schwangerschaftsabbruch, was ja jetzt gerade durch die Entscheidung des Supreme Court in den USA an einer unglaublichen Relevanz gewonnen hat. Von unserem Kollegen Rabbiner Yehoshua Arends haben wir sehr viel gelernt über die Kontroverse zu dem Thema im orthodoxen Judentum, insbesondere über eine Auseinandersetzung zwischen Rabbiner Feinstein auf der einen Seite und Rabbiner Waldenberg auf der anderen Seite. Und die beiden vertreten innerhalb des orthodoxen Judentums oder haben vertreten zwei eigentlich gegensätzliche Meinungen. Einmal eine Position, die man als weitgehende Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen beschreiben kann, und einmal eine Position, die vielleicht deutlich liberaler ist, wenn man das so formulieren möchte. Es ist die sozusagen restriktivere Position gerade im US-amerikanischen Kontext entstanden. Und gerade der Hintergrund der Abtreibungsdebatte in den USA hatte Auswirkungen darauf, wie jetzt die jüdische Position sich in diesem Kontext herausgebildet hat. Als muslimische Theologin kann man gerade von dieser Perspektive auf die jüdische Position ein Gefühl dafür bekommen, was es eigentlich bedeutet, eigene religiöse Positionen in einem bestimmten Kontext herauszubilden. Und gerade wenn es um die Abgrenzung auf der einen Seite vielleicht von christlichen Gegnern von Schwangerschaftsabbrüchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Befürwortern der Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen auf der anderen Seite geht, dann prägt das natürlich auch die eigene Positionierung. Im jüdischen Fall hat uns unser Kollege beigebracht, dass der israelische Rabbiner hier sehr viel unbefangener von dieser Debatte seine Texte schreiben konnte. Und ja, das heißt, wir sehen sozusagen im Spiegel des anderen, was wir eigentlich über unseren eigenen Kontext lernen können, was vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.
Und was dann insgesamt auch zeigt, dass vielleicht keine der Positionen so absolut gesehen werden müsste.
Das würde ich sagen, ist gerade eigentlich das, was von islamischer Seite in den deutschen Diskurs eingebracht werden könnte. Also jetzt gerade im Kontext dieser Supreme Court-Entscheidung ist mehrfach davon gesprochen worden, dass sich die USA in Richtung Taliban entwickeln. Und das finde ich dann doch sehr erstaunlich, wenn man sieht, dass eigentlich eine Position, die in den USA eher aus christlicher Seite stark gemacht wird, dann auf den Islam projiziert wird, obwohl wir eigentlich in der islamischen Tradition eine sehr viel liberalere Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen im Allgemeinen finden können. Also es gibt auch dort Gegner, aber wir finden gerade in mehreren Rechtsschulen Meinungen, die für eine relativ lange Zeit Schwangerschaftsabbrüche für zulässig erachten. Und das ist eine Position, die ich sagen würde, die im deutschen Kontext nicht so bekannt ist.
Nee, das überrascht mich jetzt auch.
Das ist für viele überraschend, aber es ist aus meiner Sicht eben Teil des Ganzen. Und Sie haben das eben ja überspitzt formuliert und gesagt, die Position von Religion dazu ist ja klar, aber sie ist eben nicht klar. Also die Position von Religion ist eben im deutschen Kontext sehr stark geprägt. Ich würde nicht mal sagen durch christliche Positionen, sondern durch bestimmte christliche Positionen und da ein vollständigeres Bild zu bekommen, das würde ich sagen, ist auch ein Recht der Gesellschaft.
Gab es denn in Ihren Erfahrungen in diesen interreligiösen Gesprächen auch mal so Punkte, wo Sie das Gefühl hatten, oh, da kommen wir überhaupt nicht zueinander, da kann ich jetzt überhaupt nicht mitgehen mit dem, was der andere sagt?
Tatsächlich würde ich sagen, solche krassen Unterschiede müsste man fast mit der Lupe suchen. Es gibt sie natürlich, aber gerade was jetzt die Art und Weise angeht, wie diese medizinethischen Themen diskutiert werden, sieht man große strukturelle Ähnlichkeiten.
Jetzt haben Sie sich den Bereich Medizinethik ausgesucht für diese jüngste Veröffentlichung. Warum ist es gerade in diesem Bereich wichtig, nochmal dieses jüdisch-muslimische Gespräch zu suchen?
Ich würde sagen, es gibt jetzt keinen ganz besonderen Verständigungsbedarf zwischen JüdInnen und MuslimInnen in diesem Bereich. Aber dadurch, dass eben jüdische und muslimische Stimmen auch zu solchen Themen ins Gespräch kommen, bewegt man sich eigentlich weg von der Diskussion über Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Religionen. Das ist ein wichtiges Gespräch, das ist ein wichtiger Dialog, der aber jetzt schon eine längere Tradition hat. Aber das gemeinsame produktive Arbeiten, konstruktive Arbeiten an geteilten Herausforderungen ist meines Erachtens der nächste Schritt. Und es ist gerade der nächste Schritt, den wir aus meiner Sicht auch brauchen in einer Gesellschaft wie der unsrigen. Das heißt, durch das Gespräch zwischen MuslimInnen und JüdInnen entsteht sozusagen ein eigener Raum, wo dann Positionen besprochen werden können, die dann in einem zweiten Schritt in die gesamtgesellschaftliche Debatte eingebracht werden können.
Ist vielleicht gerade dieses jüdisch-muslimische Gespräch auch vor dem Hintergrund der vielen Konflikte in der Welt besonders wichtig, das auch hier in Deutschland, auch im wissenschaftlichen Diskurs zu führen? Also gerade wenn man in den Nahen Osten guckt, da gibt es ja besonderes Konfliktpotenzial.
Ich finde das immer interessant, dass diese Frage sehr häufig gestellt wird und sie im akademischen Kontext zumindest sich so völlig unintuitiv anfühlt, weil man eben das Gefühl hat, dass gerade das Gespräch mit jüdischen KollegInnen äußerst fruchtbar ist. Aber natürlich gibt es diese Ebene und das ist auch eine wichtige Ebene. Antisemitismus unter MuslimInnen muss auch klar als Antisemitismus benannt werden. Und gleichzeitig ist aus meiner Sicht diese Diskussion eine nicht ganz einfache. Es gibt häufig eine Assoziierung von Islam und Gewalt in der Öffentlichkeit. Und es gibt eine Form von antimuslimischem Rassismus. Der sozusagen ist Hintergrund der Debatte. Und teilweise wird eben Antisemitismus unter MuslimInnen nochmal ganz besonders herausgestellt, ohne den Kontext zu bedenken, in dem dieser zum Teil zumindest entstanden ist. Denn neben einem älteren Judenhass, der unter MuslimInnen schon sehr lange vorhanden ist, ist eben auch die Entwicklung des 20. Jahrhunderts und der Nazi-Zeit von großer Bedeutung, wo ganz bewusst Antisemitismus in die islamische Welt exportiert worden ist. Und das ist etwas, was ich denke, was man im deutschen Kontext mit bedenken muss. Also Antisemitismus unter MuslimInnen klar benennen, aber darauf achten, dass diese Benennung sich nicht mit einem eigenständigen antimuslimischen Rassismus verbindet. Im Gegenteil würde ich sagen, gerade das Gespräch von MuslimInnen und JüdInnen kann hier dazu führen, dass man Allianzen bildet, sozusagen auf der einen Seite eine Sensibilisierung entwickelt für Vorurteile, auf der anderen Seite aber auch schaut, wo man produktiv sich eben gegen jede Form von Diskriminierung zusammen zur Wehr setzen kann.
Kann dieser Diskurs auf der wissenschaftlichen Ebene dann wieder auf diese reale Ebene, auf diese praktische Ebene, ist vielleicht besser gesagt, wieder zurückwirken, also konkret auf Konflikte auf Schulhöfen hier in Deutschland?
Ich glaube nicht, dass jetzt ein Buch über Medizinethik direkt auf Konflikte auf Schulhöfe zurückwirkt. Ich würde auch sagen, das kann nicht der Anspruch sein. Aber tatsächlich zu sagen, dass eben solche akademischen Projekte Teil einer größeren Bewegung sind, in denen man versucht, MuslimInnen und JüdInnen mehr ins Gespräch zu bringen. Ja, da würde ich sagen, das ist ein Teil davon. Und insgesamt kann sowas auch auf Schulhöfe hoffentlich zurückwirken. Ja.
Mira Sievers, muslimische Theologin und Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Danke Ihnen fürs Kommen.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Bei uns geht es heute um den Austausch zwischen Religionen und die Bereicherung, die das mit sich bringt. Und dafür ist das, was jetzt kommt, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der Gewinn ist nämlich direkt hörbar. Im interreligiösen Chor Frankfurt singen seit vielen Jahren ChristInnen, JüdInnen und MuslimInnen zusammen. Und wie sich das anhört, erzählt Ihnen Nikolas Hansen.
Ich bin Bettina Strübel und ich bin die christliche Chorleiterin des interreligiösen Chores Frankfurt am Main.
Ja, und ich heiße Daniel Kempin und bin der jüdische Chorleiter und habe mit Bettina Strübel das Projekt begründet.
Der Chor ist vor 7 Jahren entstanden und der Anlass war eine Veranstaltung, wo die Königin von Saba aus der Sicht der 3 monotheistischen Religionen beleuchtet werden sollte. Und da war die Idee, dass man das nicht nur in Worte fasst, sondern dass man auch Musik dazu macht.
Und deswegen haben wir uns dann mit Händel auseinandergesetzt und einige Passagen auch ins Hebräische und auch ins Arabische übersetzen lassen und den Aufzug dreisprachig dann erklingen lassen.
Jedes Projekt ist eine große Entdeckungsreise. Also wenn wir einen Psalm in den Fokus nehmen, dann suchen wir ja immer nach Kompositionen aus Christentum und Judentum. Und da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Und das ist eine große Freude, also sowohl für mich als Chorleiterin als auch für die Chorsänger, da einzutauchen.
Der Dialog ist immer spannend. Dadurch, dass er seine Eigenheit wahrt und es keinesfalls zu Vermischungen kommt, aber gerade im Entdecken der eigenen und auch der anderen Traditionen liegt eine unglaubliche Bereicherung. Also es gibt in dem Chor ungefähr 40 bis 50 Personen. Es sind sowohl Juden, Christen als auch Muslime.
Die Chormitglieder sind leider nicht paritätisch auf die Religionen verteilt. Es ist schon ein Übergewicht bei den christlichen oder zumindest christlich sozialisierten Chormitgliedern.
Durchaus auch bewusste Atheisten.
Die aber gerade diese interreligiöse Sicht auf die Texte der Psalmen, die doch so vieles beinhalten, was uns Menschen angeht, ganz toll finden. Also dass es eben jetzt nicht nur christlich oder nur evangelisch oder nur katholisch interpretiert wird, sondern dass der Blick viel, viel, viel weiter gefasst ist. Das Interreligiöse zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass wir allein im Probenablauf auch bestimmte Sachen berücksichtigen müssen.
Ich muss gestehen, dass die jüdische Seite vielleicht besonders viele Probleme macht, weil das einfach Policy des interreligiösen Chors ist, dass keine Proben oder Aufführungen am Schabbat oder jüdischen Feiertagen stattfinden.
Ja, also so ein Probenwochenende haben wir leider bislang noch nicht gemacht, weil das eben jüdischerseits nicht geht. So haben wir immer nur einen Probensonntag.
Diese Grenzerfahrungen sind Teil des Genusses, denn genau da lernen wir uns kennen. Ansonsten ist natürlich der Genuss, sich in so viele verschiedene Jahrhunderte und Weltreligionen hinein zu versetzen und die musikalischen Traditionen zu entdecken. Und das würde ich als einen Hochgenuss bezeichnen.
Der interreligiöse Chor Frankfurt feiert diesen Monat übrigens sein 10-jähriges Bestehen. Die O-Ton-Collage, die Sie gerade gehört haben, stammt aus dem Jahr 2019. Aktuell arbeitet der Chor an Psalm 137, an den Strömen Babels heißt das Projekt. Der interreligiöse Dialog ist unser Thema heute hier bei Deutschlandfunk Kultur. Wobei, das trifft eigentlich nicht so ganz zu auf das Thema, was jetzt kommt. Da sind es nämlich nicht die unterschiedlichen Religionen, die miteinander in Kontakt kommen, sondern unterschiedliche Konfessionen, die evangelische und die katholische nämlich. Und dieser Kontakt findet statt in einem Gotteshaus, das beide sich teilen, einer Simultankirche. Es gibt nicht viele solcher Simultankirchen in Deutschland. Die vielleicht schönste ist der St. Petri-Dom im sächsischen Bautzen. Peter Kaiser war dort.
Und unsere Kirche ist eine ganz besondere. Sie hat zwei Glaubensrichtungen unter einem Dach. Wir sitzen im evangelischen Teil, da drüben ist der katholische Teil.
Still in den Bänken sitzend, hören die Jugendlichen der Kirchenführerin zu, die vor ihnen steht und ins gewaltige Kirchenschiff des St. Petri-Doms hier im sächsischen Städtchen Bautzen zeigt.
Und da kann man da sehen, wir haben heute ein Geländer. Früher war das ein Gitter. Man hatte hier ein Gitter eingebaut, 4 Meter hoch, zugehangen, damit keiner sieht, was passiert. Ne? Und dann ging man auch zu getrennten Türen hinein.
Das frühere Lettnergitter, Lettner aus dem lateinischen Lektorium Lesepult, ein Trenngitter zwischen Laien und Priester im Dom, ist heute nur noch 1 Meter hoch. Es steht im Kircheninnenraum des Bautzener St. Petri-Doms. Seit 1543 sitzen die Mitglieder der evangelisch-lutherischen Gemeinde im Westteil des Doms, während die katholische Gemeinde im östlichen Teil sitzt. In der Mitte stehen, getrennt durch den Lettner, die beiden Altäre.
Die katholische Gemeinde feiert um 8.30 Uhr ihren Gottesdienst am Sonntag beispielsweise, die evangelische Gemeinde um 10.30 Uhr. Und wenn große Feste sind, wie Ostern, Fronleichnam, Pfingsten, dann ist es selbstverständlich, dass wir auch den evangelischen Domteil mitnutzen dürfen, weil im vorderen Bereich des katholischen Domteils gar nicht so viele Plätze sind.
Sagt der katholische Dompfarrer Veit Schkapern. Sein evangelisch-lutherischer Amtskollege, Pfarramtsleiter Christian Tiede, fügt an.
Wenn man sich eine Kirche teilt, dann braucht es natürlich Regeln. Aber diese Regeln sind im Wesentlichen ein gemeinsamer Kalender, in dem festgelegt ist, wer wann die Kirche zur Verfügung hat. Im Ursprung gehen diese Regeln auf den Beginn des Simultaneums im 16. Jahrhundert zurück und sind im sogenannten Simultaneumsvertrag festgeschrieben. Dieser ist kein fester Vertrag, sondern eher eine Sammlung von Regeln, von Verabredungen, die immer wieder fortgeschrieben und angepasst werden.
Nach der Reformation wurde St. Petri im Jahr 1524 die erste Simultankirche Deutschlands. Darum kann das Lettner Gitter einerseits als ein Relikt der Konfessionstrennung vor über 500 Jahren gesehen werden. Heute könnte man es auch als ein Zeichen der womöglich bald überwundenen Trennung deuten. Eine Trennung, die in Bautzen scheinbar nie bierernst genommen wurde. Veit Schkapern berichtet von einem Aprilscherz, den sich die katholische Gemeinde erlaubte.
So ein Aprilscherz mit dem Brief, dass die evangelische Gemeinde gebeten wurde, da an Weihrauchkohle und an Weihrauch einfach mit für sich finanziell zu beteiligen, weil die evangelischen Gemeindeglieder ja um 10.30 Uhr zum Gottesdienst in den Genuss dieser Ingredienzien kommen.
Heute sitzt im Simultaneum im Chor die katholische und im Langhaus die evangelische Gemeinde. Die Konfessionen haben, klanglich aufeinander abgestimmt, eine evangelische und eine katholische Orgel. Doch ob zwei Orgeln, ein Trenngitter oder unterschiedliches Gestühl, wer heute St. Petri besucht, durchschreitet die Kirche im Ganzen.
Man kann von einem Teil in den anderen laufen, durch den Dom hindurch gehen. Und der Handlauf auf dem Gitter wurde umgestaltet. Er enthält jetzt ein Zitat aus dem Johannesevangelium, aus einem Gebet Jesu auf Deutsch und auf Sorbisch. Alle sollen eins sein, heißt es darauf. Wir verstehen das so, dass wir zeigen wollen, wie Vielfalt gelebt werden kann, ganz selbstverständlich im Alltag.
Und ich darf oder muss, aber mehr ich darf, den anderen mitdenken. Weil der ist da und das macht den Charme des Bautzener Domes aus, das macht aber auch den Charme von der Ökumene aus, einfach den anderen sehen. Und das verlangt nach einem respektvollen Miteinander.
Wie attraktiv die erste Simultankirche Deutschlands noch heute ist, kann man gleich nebenan in der Touristeninformation der Stadt Bautzen erfahren. Rund 110.000 Touristen fragen jährlich hier nach dem Dom, erklärt Jens Michael Birke.
Was eine Simultankirche ist, die Frage kommt immer wieder. Manche denken auch, da wird doch in einer anderen Sprache zusätzlich Gottesdienst gemacht. Und natürlich ist der Dom in all unseren Materialien eingetragen und wird ausgiebig auch in dem jährlichen Urlaubsmagazin Bautzen vorgestellt.
Pfarrer Skapan meint, dass in Bautzen kaum noch jemand über das Trenngitter spricht.
Sondern wenn, dann ist es das Domgitter und davon ja nur noch ein Relikt. Zum einen wissen wir, also wir haben uns als Kirchen früher, nicht nur zu DDR-Zeit, wir haben uns als Kirchen gebraucht und wir wissen ganz wohl, dass wir einander brauchen. Und hier in Bautzen ist es eben so, dass der eine vor dem anderen steht, dass der eine den anderen sieht, dass es ein kollegiales Miteinander gibt, also zwei unter einem Dach.
Unsere Sendung Religionen von Deutschlandfunk Kultur gibt es natürlich auch im linearen Radio und zwar immer sonntags um 14 Uhr. Und wenn Sie noch mehr über Religionsthemen erfahren wollen, dann können Sie das auch bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.